Deutschlandfunk. Tag für Tag. Taizé ist ein Sehnsuchtsort, vor allem für junge Christinnen und Christen. Viele fühlen sich von der Spiritualität des ökumenischen Männerordens angezogen, von den eingängigen Melodien und dem internationalen Taizé-Lebensgefühl. Für viele überraschend veröffentlichte die Gemeinschaft von Taizé dieser Tage eine Presseerklärung, die auch über Vatikan News verbreitet wurde. Darin heißt es, die Brüder von Taizé wollten den Kampf gegen geistlichen und sexuellen Missbrauch entschieden fortsetzen. Zudem bedauerte der Leiter der Gemeinschaft, Frère Alois, dass die Gemeinschaft das Leid der Missbrauchsbetroffenen durch die Art des Umgangs mit den Fällen noch verstärkt habe. Zu diesem Zeitpunkt recherchierte der Deutschlandfunk schon seit einigen Wochen dazu, wie die Gemeinschaft von Taizé mutmaßliche Missbrauchsfälle aufarbeitet. Betroffene hatten sich an uns gewandt und ihre Erfahrungen geschildert. Viele schauen mit Sorge auf das Europatreffen der Gemeinschaft am Jahresende, das diesmal in Rostock stattfindet. Dazu werden mehrere tausend Jugendliche erwartet. Ob das Großtreffen ein sicherer Ort für junge Leute sein könne, fragen sich manche. Die moralische Fallhöhe ist erheblich, denn der Name Taizé steht für ein aufrichtiges, einfaches, aufs Wesentliche reduzierte Christentum. Unser Autor Stefan Hunglinger ist den Vorwürfen nachgegangen.
Die Gemeinschaft von Taizé. Sie steht für ein offenes ökumenisches Christentum, für meditative Gesänge und für zwischenmenschliches Vertrauen. Die Reihe von Treffen, die die Brüder von Taizé fernab ihres französischen Dorfes in europäischen Großstädten veranstalten, nennen sie denn auch Pilgerweg des Vertrauens auf der Erde. Die nächste Etappe findet am Jahreswechsel im norddeutschen Rostock statt. Um die 8000 Jugendliche werden erwartet. Die Stadt und das Land Mecklenburg-Vorpommern haben mit eingeladen. Doch im Vorfeld des Vertrauensfestes melden sich kritische Stimmen.
Wie wollen Sie für Sicherheit sorgen, wenn Sie Brüder wie den, der mir das angetan hat, dahin eventuell sogar mitkommen lassen und da mitmachen lassen?
Sagt Anne Terlongu, die einen Bruder von Taizé wegen sexueller Nötigung angezeigt hat. Es ist ein Fall, der bislang noch nicht öffentlich ist. Auch die Brüder von Taizé selbst sagen:
Ein Wort, das uns sehr wichtig ist, ist Vertrauen. Und das Vertrauen ist in Taizé gebrochen worden, das ist richtig.
Im Juni 2019 gingen die Brüder von Taizé mit einer für viele schockierenden Mitteilung an die Öffentlichkeit. Auch in Taizé gab es Fälle sexualisierter Gewalt durch Brüder der Gemeinschaft. Daraufhin meldeten sich weitere Betroffene. Insgesamt habe die Gemeinschaft seitdem 7 Fälle sexualisierter Gewalt an Minderjährigen der Staatsanwaltschaft weitergegeben. Weitere Fälle von sexualisierter Gewalt an schutzbefohlenen Volljährigen sind bekannt. Die mutmaßlichen Täter: 5 Brüder, von denen 3 seit mehr als 15 Jahren tot sind und von denen einer die Gemeinschaft vor über 40 Jahren verlassen hat. Einen noch lebenden mutmaßlichen Täter haben die Brüder aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Er lebe jetzt in einem Dorf in der Nähe, komme aber nicht mehr nach Taizé, sagen die Brüder. Auf der Homepage der Gemeinschaft muss man lange suchen, um diese Einträge zu finden. Unter der Überschrift »Geschichte und Berufung« findet sich direkt hinter Artikeln über verstorbene Brüder die Seite »Unser Bemühen um Wahrhaftigkeit«. Der Deutschlandfunk hat die Brüder Anfang November zu den Vorwürfen angefragt. Seitdem hat die Gemeinschaft ihre Internetseite mehrmals aktualisiert, einen weiteren Fall offengelegt und ihre Schutzkonzepte sichtbarer gemacht. Den bislang drastischsten Fall sexualisierter Gewalt in Taizé machten die Brüder im Oktober 2019 bekannt. Eine Frau beschuldigt einen weiteren Bruder, sie über 16 Jahre hinweg geistlich, psychologisch und sexuell missbraucht zu haben. Von 2003 bis Mitte 2019. Es wurde wegen sexuellen Übergriffs und Vergewaltigung Anklage erhoben.
Angesichts eines so schweren Vorwurfs hat Bruder Alois den Fall unmittelbar der Staatsanwaltschaft übergeben. Das heißt, der Bruder wurde davon nicht informiert und kurze Zeit später kam er dann auch in Untersuchungshaft. Nach 6 Monaten wurde er freigelassen und gehört seither nicht mehr unserer Gemeinschaft an.
So Bruder Francis Dema, der ursprünglich aus Hessen stammt. Der Beschuldigte lebe nicht in der Nähe von Taizé, sagt Dema. Aus dem Umfeld der Betroffenen heißt es, er stehe unter Hausarrest.
Also es ist noch offen, ob es zu einem Prozess kommt. Doch mehr kann man da diesbezüglich nicht sagen.
Abseits der juristischen Schuld stellt sich die Frage, wie Übergriffe jahrelang unbemerkt bleiben können bei einer Gemeinschaft, die auf engstem Raum zusammenlebt. In privaten E-Mails, die dem Deutschlandfunk vorliegen, äußern sich zwei Brüder gegenüber einer Person von außen im Herbst 2019 über psychische Auffälligkeiten des der Vergewaltigung beschuldigten Ex-Bruders. Es sei ihm klar gewesen, dass der Beschuldigte eine Person mit riesigen psychologischen Problemen sei, schreibt einer der Mönche. Der Beschuldigte habe über Jahre hinweg ein falsches Selbst gelebt. Zwar hätte er sich nicht vorstellen können, dass es zu den Taten kommt, die jetzt im Raum stehen, aber ein Vorfall sei zu erwarten gewesen. Ein anderer Bruder von Tese schreibt, dass er immer gespürt habe, dass mit dem Beschuldigten etwas nicht stimme. Das schaffe das Gefühl nicht eindeutig genug, nicht früh genug gewarnt zu haben. Trotz der Ahnungen verschiedener Brüder wurde der später Beschuldigte weiterhin bei den Jugendtreffen eingesetzt. Konfrontiert mit den E-Mails sagt Bruder Francis Dema:
Im Nachhinein kann man solche Zeichen immer leicht interpretieren. In dem Moment, in dem man zusammenlebt, ja, wie ich sagte, wir hätten uns nie vorstellen können, dass all das sich dahinter verbarg, hinter diesen Zeichen. Ja, das sind Zeichen, die wir nicht haben richtig interpretieren können und nicht richtig haben lesen können.
Angesichts dieses und der anderen Fälle sexueller Übergriffe erkennt Bruder Francis systemische Probleme in Tese, etwa die Idealisierung der Brüder.
Wir hören immer wieder davon, wie sehr Jugendliche von Tese begeistert sind. Das freut uns natürlich, muss uns aber auch aufhorchen lassen. Denn dahinter steht oft eine Idealisierung, deren wir uns bewusst sein müssen. Also viele Jugendliche, die nach Tese kommen, genießen die Zeit hier und fahren dann auch wieder zurück in ihren Alltag, der natürlich anders ist als hier in Tese, aber trotzdem, sie haben ihren Platz zu Hause. Aber dann gibt es auch immer wieder Menschen, die Verletzungen in sich tragen oder verunsichert auf der Suche nach Halt sind. Und für diese Menschen ist dann Tese wie ein Rettungsanker. Und dieser Rettungsanker personifiziert sich manchmal auch durch die Persönlichkeit eines Bruders. Viele Menschen sehen, das ist nun mal so, ja, viele Menschen sehen uns immer mehr. Irgendwie ist Gott immer mit im Spiel. Man stellt uns ungewollt auf ein Podest.
Der Theologe, geistliche Begleiter und Experte für geistliche Gemeinschaften, Peter Hundertmark, engagiert sich bei einer Anlaufstelle für Frauen, die im kirchlichen Raum Gewalt erfahren haben. Auch er sagt, dass die Idealisierung der Brüder von Tese nicht unbedingt gewollt ist.
Durch ihre Kleidung, ihren Lebensstand und ihre geistliche Erfahrung sind die Brüder in Tese aus der Masse der Besucherinnen und Besucher herausgehoben. Für viele junge Leute, die nach Tese kommen, sind die Brüder die ersten leibhaft erlebten Vorbilder eines gelingenden, intensiven geistlichen Lebens. Fast automatisch projizieren die Jugendlichen ganz viele ihrer Sehnsüchte, Hoffnungen und spirituellen Erfahrungen auf die Brüder. Diese können das nicht verhindern, dass sie zu Projektionsflächen werden. Projektionen sind aber immer Macht. Macht besteht zu ganz wesentlichen Teilen aus Projektionen. Wer Macht bekommt und sie verantwortlich nutzen will, muss sich aktiv für ihre Begrenzung einsetzen. Macht, die nicht ihre Gegenmacht fördert, bleibt in der Gefahr des Machtmissbrauchs. Welche Gegenmacht gegen die Projektionen aber wird in Tese aufgebaut? Genügt das, um die projizierte Macht der Brüder zu begrenzen?
Hundertmark spricht davon, dass die meditativen Gottesdienste in Tese ihre BesucherInnen in eine Art Trance versetzen würden.
Trance bedeutet aber auch, dass die Selbstschutzmechanismen heruntergefahren werden. Das ist unvermeidlich und wesentlicher Bestandteil jeglicher spiritueller Erfahrung. Nach solchen Erfahrungen müssen normalerweise die Selbstreflexion und die Selbstschutzmechanismen wieder aktiviert werden. Da bin ich mir nicht sicher, ob dieser Wiedereinstieg in die normale Welt durch die Abläufe in Tese genug unterstützt wird.
Ein weiteres Problem sprechen die Brüder selbst an. Wie damit umgehen, wenn Brüder sich über den Auftrag der Gemeinschaft hinwegsetzen? Bruder Francis Dema.
Und da ist eben für uns jetzt heute die Frage in der Prävention, in der Schulung auch, was bedeutet es für uns, auf seinem Platz zu bleiben in der Begleitung der Jugendlichen. Ja? Und wer gibt mir das Mandat? Ja, in dem Fall, den Sie jetzt ansprechen, da war kein Mandat der Gemeinschaft da, diese Begleitung zu übernehmen.
Da sehe ich schon echt ein Problem, an dem die Gemeinschaft arbeiten muss.
Sagt Anne Telongu. Der Tese-Bruder, den sie wegen sexueller Nötigung angezeigt hat, ist noch immer Teil der Gemeinschaft, derzeit jedoch von der Arbeit mit BesucherInnen in Tese ausgeschlossen. Es ist ein Fall, den die Brüder noch nicht öffentlich gemacht haben und der derzeit im Rahmen einer unabhängigen Kommission aufgearbeitet wird. Anne Telongo hat schon als Jugendliche Tese besucht. Ab 2006 lebt sie als Freiwillige für längere Zeit in dem französischen Dorf.
Also ich habe es als phasenweise glücklichste Zeit meines Lebens erlebt.
Diese Zeit wird nur getrübt, als sie sich durch die anzüglichen Blicke eines Tese-Bruders bedrängt sieht. Die externen Ordensschwestern, die die weiblichen Freiwilligen in Tese betreuen, raten Telongo auf Abstand zu gehen, was sie auch tut. Der eigentliche Übergriff, so erzählt Anne Telongo, habe aber durch einen anderen Bruder stattgefunden und erst nach ihrer Zeit als Freiwillige. Anfang 2009 bekam Telongo die Anfrage, ob sie die Tese-Gebete bei einer Veranstaltung in Deutschland musikalisch unterstützen könnte. Ein Bruder der Gemeinschaft wird ihr als Ansprechpartner genannt. Sie schildert die Vorfälle aus ihrer Perspektive so.
Der kannte mich ein bisschen und ich kannte ihn ein bisschen. Ich war nun auch längere Zeit da gewesen in Tese und er fragte dann, wie geht es dir? Und bei mir war zu dem Zeitpunkt familiär ganz viel los und dann habe ich ihm geantwortet auf diese Frage. Und dann sind wir in so ein Seelsorgerverhältnis gekommen. Also er der Seelsorger, ich die Schutzbefohlene im Grunde, Ratsuchende. Und dann hatten wir Kontakt über E-Mail, dann aber auch irgendwann über Skype. Ich habe mich dann manchmal gewundert, ob das okay ist so. Aber ich dachte, na gut, der ist schon so lange Bruder. Der wird schon wissen, was er da tut. Und der weiß auch, was er darf und was er nicht darf.
Bei dieser Veranstaltung habe der Bruder erste körperliche Annäherungsversuche gemacht, erzählt Telongu. Sie zweifelte aber an ihrem Eindruck und schwieg. Im Sommer 2009 ist sie wieder in Tese. Sie will mit den Schwestern vor Ort besprechen, ob sie in die Schwesterngemeinschaft eintreten kann. Telongo will auch ihren Seelsorger zum Gespräch treffen. Sie erzählt, dass der Bruder eine Uhrzeit vorgeschlagen habe, zu der ganz Tese in der Kirche versammelt war, um einer Rede des Priors zuzuhören.
Da hat er dann meine Hand genommen, fand ich auch befremdlich, war mir sehr unangenehm. Ich hatte Angst, dass uns irgendjemand sieht. Und das entsprach auch überhaupt gar nicht meinem Bedürfnis. Ich hatte aber auch nicht den Schneid, meine Hand wegzuziehen, weil ich auch so irgendwie so eine Tendenz hatte, zu denken, er hat ja schon so viel für mich gegeben, so viel Zeit. Wenn er das jetzt unbedingt braucht, meine Hand zu halten, dann halte ich das mal kurz aus. Also auch schon völlig irre.
Beim Abschied soll der Bruder Anne Telongo an den Schultern gepackt und auf den Mund geküsst haben. Sie sei daraufhin geflohen und habe gehofft, dass die Szene nicht beobachtet wurde. Sie habe es nicht gewagt, mit anderen darüber zu sprechen, aus Angst, verantwortlich gemacht zu werden und aus Sorge um das Postulat bei den Schwestern.
Also ich habe dann am nächsten Tag ein Gespräch zu ihm gesucht und habe gesagt, du, das geht gar nicht, mich einfach so zu küssen. Wo nimmst du das Recht her? Also erstens mal bist du ein Bruder, zweitens weißt du, dass ich eigentlich das Postulat beginnen möchte. Drittens küsst man andere Menschen nicht einfach so, das ist derart respektlos. Viertens hast du mich festgehalten, dass ich mich nicht hätte rauswinden können und das hat mir richtig Angst gemacht. Und fünftens wollte ich dich überhaupt gar nicht küssen, niemals. So. Hättest du mal vorher fragen können, dann hättest du eine Antwort gekriegt. Und so hatte ich nicht die Wahl und du hast mich zu etwas gezwungen, was ich überhaupt gar nicht wollte. Und er hat sich entschuldigt, hat gesagt, oh, das hätte er gar nicht so gedacht, dass ich das jetzt so schlimm finde, es war ja nur ein guter Nachtkuss. Once in a lifetime, das wäre die Chance gewesen, so überhaupt, wenn dann nur an diesem Abend.
Bei einer weiteren Konfrontation soll der Bruder aggressiver aufgetreten sein. Er will sich dem Deutschlandfunk gegenüber nicht zu den Vorwürfen äußern. Anne Telongo geht damals auf Abstand. 10 Jahre schweigt sie zu dem Geschehen, auch gegenüber ihren Tese-FreundInnen. Zu beliebt schien ihr der Bruder, als dass sie ihn offen beschuldigen will. 2019 macht Thésée die ersten Missbrauchsfälle öffentlich und ruft dazu auf, weitere Hinweise zu melden.
Ich habe das gelesen und dachte, ja, da könnte ich mich wohl melden. Die Frage ist nur, ob sie mich ernst nehmen. Es ist ja in Anführungsstrichen schließlich nur ein Kuss. Gegen schwerwiegende Missbrauchsfälle, ja, was hat das dann für eine Bedeutung?
Der Longo sorgt sich auch, dass der besagte Bruder im Team sein könnte, das die Meldeadresse betreut. Seit 2010 kann man unter protection@thésée.fr Vorfälle melden. Nicht nur Annette Longo, auch die Angehörige einer anderen Betroffenen kritisiert dem Deutschlandfunk gegenüber, dass Thésée nicht namentlich offenlegt, wer die E-Mails an diese Adresse liest. Thésée-Bruder Francis Dema kennt diese Kritik. Er sagt zunächst, nur noch Externe würden jetzt die Meldungen bearbeiten.
Das ist jetzt erst seit kurzem, das ist jetzt auch erst noch am Werden, wie ich sagte. Ja, da sind wir uns gerade dabei aufzustellen. Aber es war schon immer so, auch schon seit 2010, dass es immer auch jemanden von außen gab, der diese E-Mail-Adresse mitgelesen hat. Es ist zum Beispiel ein Anwalt im Ruhestand, der das schon seit vielen Jahren macht. Also das Vier-Augen-Prinzip ist uns da sehr wichtig, schon immer gewesen.
Tatsächlich liest der Anwalt erst seit 2019 mit, schreibt Bruder Francis im Nachgang. Er habe sich vertan. In Zukunft sollen auf der Internetseite auch die Namen der Ansprechpersonen stehen. Der Anwalt, der die E-Mails liest, steht der Gemeinschaft von Thésée persönlich nahe, wie auch eine zweite Person im Meldeteam. So sagen es Personen, die die Gemeinschaft gut kennen. Jede Woche gäbe es nun Workshops in Thésée, um über sexualisierte Gewalt, über Nähe und Distanz zu sprechen, sagt Francis Dema. Auch hätten Expertinnen der englischen Kirche Thésée besucht und die Brüder zu Präventionsmaßnahmen beraten, erzählt der Ordensbruder. So auch die CRR, eine unabhängige Kommission für Anerkennung und Wiedergutmachung, eingesetzt von der französischen Konferenz der Orden. An diese Kommission wendet sich auch Annette Longu, als sie sich durchringen kann, ihren Fall nach Thésée zu melden. Strafrechtlich ist der Übergriff höchstwahrscheinlich verjährt. Die Kommission erarbeitet im Austausch mit ihr nun eine Stellungnahme, in der ihr Fall dokumentiert ist.
Und ich konnte dann meine Forderungen stellen, also sowohl finanzieller Art als auch in der Hinsicht, dass ich eine öffentliche Stellungnahme fordere, dass ich fordere, dass die Gemeinschaft einen Studienauftrag gibt zum Thema sexualisierter Gewalt in Thésée und dass ich fordere, dass ich in eine Opferkartei aufgenommen werde und dass die Opfer in dieser Kartei untereinander Kontakt aufnehmen können, wenn sie es möchten.
Am Ende des Prozesses sollen die Brüder die Dokumentation und die Forderungen unterschreiben. Annette Longo hat also viele Hürden überwunden. Doch jetzt kommt Thésée ihr räumlich wieder ganz nahe mit dem europäischen Treffen in Norddeutschland. Dort lebt sie heute mit ihrem Mann und ihren Kindern.
Wenn schon bei ihnen zu Hause, wo sie die Strukturen und die Gegebenheiten recht gut kontrollieren können, diese Dinge passiert sind, wie wollen sie es dann schaffen, wenn sie nicht zu Hause sind, für Sicherheit zu sorgen? Das ist so die Frage, die mich umtreibt.
Im Vorfeld des Jugendtreffens in Rostock würden die Brüder mit den Präventionsstellen des Erzbistums Hamburg und mit dem evangelischen Kirchenkreis von Mecklenburg und Vorpommern zusammenarbeiten, sagt Bruder Francis Dema.
Zusammen versuchen wir jetzt ein Schutzkonzept zu erarbeiten, das dann bei diesem Treffen angewandt wird. Ja, es gibt auch da wieder dann natürlich das Notfalltelefon, E-Mails und diese Informationen möchten wir auch so weit wie möglich zu streuen, dass jede Teilnehmende und jede Gastfamilie auch weiß, worauf wir Wert legen möchten bei diesem Treffen.
Thésée hat Ende November, 4 Wochen vor dem Treffen in Rostock, ein Schutzkonzept veröffentlicht. Aber schon seit September leben und arbeiten dort Brüder mit Jugendlichen zusammen, um das Treffen vorzubereiten. Auch die Partner, das Erzbistum Hamburg und die Evangelische Landeskirche, wurden erst spät wach. Martin Fritz ist der Präventions- und Meldebeauftragte des Kirchenkreises Mecklenburg und Pommern. Für das Treffen in Rostock sei es wichtig, die Maßnahmen der Brüder mit den Standards der evangelischen Kirche vor Ort zusammenzubringen.
Wir wollen zur Stelle sein und allen Menschen, die sich in einer Notsituation befinden oder Leid erfahren haben oder eine Klärung brauchen hinsichtlich ihrer Fragen zur Seite stehen. Und das möglichst breit aufgestellt. Also es bleibt nicht in der Hand, und das ist also auch mein Wille an dieser Stelle als Beauftragter, dass Problemlagen intern geklärt werden, sage ich mal, im Rahmen der Brüderschaft. Die haben gute Mechanismen, keine Frage, aber unser Prinzip ist an der Stelle auch ein Vier-Augen-Prinzip, dass wir versuchen, auch immer Außenstehende noch mit einzubeziehen.
Außenstehende bedeutet auch außerhalb der Institution Kirche Stehende, sagt Fritz. Neben den Richtlinien, wie die Brüder mit Meldungen bei sexuellen Übergriffen im Rahmen des Rostock-Treffens umgehen wollen, finden sich drei Namen auf der Internetseite. Die Ansprechpartner, die dort stehen, sind tatsächlich nicht Mitglieder der Gemeinschaft von Tessé und auch nicht der evangelischen Nordkirche. Es sind allerdings Mitarbeitende bzw. ehemalige Mitarbeiter der reformierten Kirche im schweizerischen Basel, die bei den Vorbereitungen zum dortigen Tessé-Treffen 2017 aktiv waren. Das geht aus Medienberichten von damals hervor. Auch einer der beschuldigten Brüder hatte die Veranstaltung in Basel mit vorbereitet. Völlig extern sind diese Ansprechpersonen also nicht. Anne Terlongo findet nicht, dass man die Tessé-Treffen aufgrund möglicher Übergriffe prinzipiell abschaffen soll.
Aber ich würde mir wünschen, dass, wenn sie schon so eine Großveranstaltung machen, dass sie diesen anderen riesigen Komplex nicht ausblenden.
Der Bruder, dem Anne Terlongo sexuelle Nötigung vorwirft, wird nicht am Treffen in Rostock teilnehmen, sagt Francis Dema von der Tessé-Gemeinschaft. Auch von der Arbeit mit BesucherInnen in Tessé sei er ausgeschlossen, zumindest bis die Ergebnisse der Kommission vorliegen. In ihren internen Richtlinien verpflichten sich die Brüder von Tessé darauf, vor und während des europäischen Jugendtreffens in Rostock alles dafür zu tun, dass Vertrauen nicht enttäuscht oder missbraucht wird. Im Fall von Anne Terlongo und anderen Betroffenen ist es dafür aber zu spät.
Missbrauchtes Vertrauen. Stefan Hunglinger war das über die Gemeinschaft von Tessé und wie sie mit Missbrauchsvorwürfen umgeht.